heute eines der drei großen christlichen Feste im Jahr. Das kann man daran feststellen, dass ich zum Beispiel heute darauf geachtet habe, meinen schwarzen Anzug anzuziehen, ein neues Hemd mit einer neuen Krawatte, um ein bisschen mehr zu strahlen für diesen wunderbaren Pfingsttag. Aber Pfingsten hat es in sich. Es ist wahrscheinlich das Fest, mit dem die Menschen am wenigsten klarkommen und verstehen, worum es hier eigentlich geht. Ich habe in der Schule nachgefragt, meine lieben Schülerinnen und Schüler. Man sagt, lach nicht, man sagt, dass die freikirchlichen Schüler den anderen aus anderen Konfessionen doch voraus sein sollten. Ich glaube, diesen Idealismus müssen wir uns abschminken. Es gab den einen oder die andere, die Pfingsten mit dem Heiligen Geist in Verbindung gesetzt hat. Aber alles andere wurde dann schon schwierig, das zu erklären, warum und weshalb und so. Aber dafür geht man ja in die Schule, dass man das lernt. Ist ja klar. Allerdings kamen dann Vorschläge wie zum Beispiel, Jesus kommt wieder. Hat das nicht was mit den Kohlköpfen zu tun und Danke und so? Da muss ich dann sagen, nein, das geht in die falsche Richtung. In Deutschland hat man eine Umfrage gestartet, die muss noch nicht so lange her sein, und hat nachgefragt, was denn der Einzelne unter Pfingsten versteht, was das ist. 52% der Befragten konnten mit Pfingsten nichts anfangen. Das heißt, 48% bleiben über. Aber ich glaube, diese 48% wissen deswegen immer noch nicht 100%, was Pfingsten bedeutet. Und ich denke mal, dass das in Österreich wahrscheinlich auch nicht viel anders sein wird, wenn man hier eine Umfrage machen würde. Was bedeutet Pfingsten? Woran denkt man am Pfingsten? Ferien? Das auf jeden Fall in der Schule. Kann man wieder Urlaub machen, Fenstertage, verlängertes Wochenende. Ja, und dann wird es schon weniger. Pfingsten. Es gibt Pfingstochsen, hat man, glaube ich, mal gehört. Pfingstrosen gibt es auch. Unsere im Garten ist noch nicht so weit. Noch nicht Pfingsten, das dauert noch ein bisschen. Ja, Pfingsten. Wir haben nun schon zwei Lesungen gehört, die uns auf die Spur bringen sollen, was Pfingsten bedeutet. Die klassische Stelle aus der Apostelgeschichte. Pfingsten hat zu tun mit Brausen, mit einem Sturm, also Naturgewalt. Es hat zu tun mit Feuer. Von Feuerzungen ist hier die Rede, wie sie auf die Apostel gesetzt haben, so nach diesem Bild gesprochen. Man hört, dass auf einmal die Leute verwandelt sind. Vorher hatten sie Angst, jetzt haben sie Mut, sie laufen auf die Straße. Sie fangen an, über Jesus zu reden. Vorher haben sie gesagt, um Gottes Willen, nicht über Jesus reden. Das ist noch nicht so lange her, dass sie ihn gekreuzigt haben. Aber jetzt, frei heraus. Und was passiert? Die Leute sagen, was ist denn jetzt los? Hört euch die mal an. Jeder redet in einer anderen Sprache. Und die, die aus aller Welt hier zusammen sind, jeder kann sie in seiner Muttersprache hören. Was ist das? Was geht denn hier ab? Pfingsten, die erste Lesung. Die zweite Lesung ist aus dem Alten Testament gewesen, vielleicht nicht ganz so bekannt, aber sie hat auch etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Mose stöhnt über das Volk Israel. Herr, du kannst das doch nicht ernst meinen, dass ich dieses Volk alleine tragen soll? Ich gehe darunter kaputt. Nimm mich, töte mich, das geht nicht. Und dann hat Gott eine gute Idee. Er sagt, okay, such dir 70 Älteste aus dem Volk. Und dann nimmt Gott vom Geist, vom Heiligen Geist des Mose und verteilt dies auf die 70 Ältesten. Der Rest des Volkes hat keinen Heiligen Geist, sondern Mose und diese 70 Ältesten. Interessant, ganz interessant. Aber der Predigtext wird noch ein anderer sein, der uns heute weiterhelfen soll, Pfingsten besser zu verstehen. Wir wollen Paulus bemühen. Wir gehen in den ersten Korintherbrief, Entschuldigung, und dort das Kapitel 2, die Verse 12 bis 16. Dort schreibt Paulus: Wir haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Es heißt ja in der Schrift: Wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Im Brief an die Korinther, im ersten Brief an die Korinther, hören wir relativ viel über den Heiligen Geist. Also wenn wir uns da informieren wollen, was der Heilige Geist ist, was er alles bewerkstelligt, was er alles tut, dann ist das eine gute Stelle in der Bibel nachzulesen, nachzuschlagen. Bei der Ausarbeitung dieser Predigt habe ich allerdings, und gerade von diesem Text her kommend, an jemanden gedacht, der schoss mir gleich in den Kopf, wo ich dachte, die Person passt genau in diese Stelle hier hinein. Es ist eine alte Freundin, ich kenne sie jetzt schon fast 11 Jahre. Sie könnte meine Mutter sein. Und immer wenn wir zusammen sind und es ergibt sich, dass wir über den Glauben reden, und das passiert immer wieder mal, dann wird es ganz, ganz schwierig, wenn wir über Jesus Christus und seine Kreuzigung uns unterhalten. Ich muss noch erklären, sie kommt eigentlich aus einem christlichen Elternhaus, ist das groß geworden, und hat dieses aber schon lange weit, weit, weit hinter sich gelassen. Und immer wenn ich jetzt an diesem Punkt komme, schaltet sie ab. Oder sie dreht voll auf. Entweder oder. Für sie ist diese Kreuzigungsgeschichte, entschuldigt bitte, wenn ich das jetzt hier so sage, der größte Blödsinn. Sie kann mit dieser Kreuzigungsgeschichte nicht die Liebe Gottes in Verbindung bringen. Ich lege ihr jetzt mal einige Worte in den Mund, die aber wiedergeben, wie sie wahrscheinlich denkt. Nein, so eine Schlachthaustheologie hat doch nichts mit Liebe zu tun. Wenn das Gottes Wille ist, dann kann und will ich mit solch einem Gott nichts zu tun haben. Kennt ihr diese Tonlage, diese Aussage? Die ist nicht selten. Wir verstehen uns trotzdem gut und wir kommen immer wieder ins Gespräch und besuchen uns gegenseitig. Das soll uns jetzt nicht abhalten, trotzdem Freunde zu sein. An diesem Punkt kommen wir nicht zusammen. Wenn ich nämlich dann versuche, in diese Verteidigungsposition hineinzugehen und das Leiden Christi am Kreuz als Gottes Liebe zu erklären, dann sagt sie, das ist sowas von absurd, was du versuchst. Völlig absurd. Und dann muss ich aufhören, weil das hat keinen Zweck. Ich will ja niemanden vergewaltigen. Paulus spricht hier also über den Geist der Welt. Den Weltgeist. Manchmal reden wir auch über den Zeitgeist, aber den würde ich nochmal unterscheiden. Nicht alles in einen Topf werfen und umrühren. Der Weltgeist, der Geist der Welt. Was ist denn dieser Weltgeist? Welcher Geist hat denn damals geherrscht, als Paulus unterwegs war? Damals herrschte das römische Imperium über die ganze bekannte Welt. Und was hat den natürlichen Menschen, wie der Paulus auch schreibt, den einfachen Menschen, was hat den denn geprägt? Wovon war denn die römische Gesellschaft in ihrem Denken geprägt? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, eigentlich genau das, was in unserer Gesellschaft auch ist, da hat sich irgendwie nicht Wesentliches geändert. Damals wie heute wurde die Gesellschaft sehr stark vom Erfolg geprägt. Leistung erbringen, Macht besitzen, Geld anhäufen. Ich denke, das hat sich nicht großartig geändert. Dazu kamen natürlich noch philosophische Gedanken. Die Römer haben ja gerne importiert von den Griechen, aber die Römer waren von Haus aus eher die Pragmatiker, nicht die Feingeister. Zunächst kam mal Erfolg, Macht und Geld. Politisches Können haben die Römer gepaart mit brutaler Macht. Und so haben sie über viele Jahrhunderte ein Weltreich aufgebaut oder es erhalten. Und in der Mitte dieses Weltreiches, im Zentrum, da stand der römische Kaiser. Wobei ich noch erwähnen möchte, dieses Weltreich war natürlich unbedingt auf die Sklaven aufgebaut. Ohne die Sklaven hätte das auch nicht funktioniert bei den Römern. Die Sklaven waren die Voraussetzung, dass die Wirtschaft vorangeht. Und der Kaiser, der römische Kaiser, der war omnipräsent. Überall an jeder Ecke hat man irgendwie eine Statue oder irgendein Gesicht von ihm gesehen. Als wenn der alles sehen könnte und wüsste. Und so ist er auch verehrt worden und ließ sich verehren als Sohn Gottes oder Gott gleich anbeten. In diese Situation hinein der damaligen Zeit hatte die Botschaft der Christen, hatte die gute Nachricht von dem gekreuzigten Nazarener aus irgendwo im vorderen Orient natürlich ganz, ganz schlechte Karten. Ich stelle mir vor, ein eingefleischter Römer hätte zu dem Evangelium damals gesagt, also mit so einem Glauben kannst du doch keinen Blumentopf gewinnen. Was sind das bloß für Träumer mit ihrer Liebesphilosophie da? Wie willst du denn damit in der Welt im Alltag zurechtkommen? Aber Paulus schreibt, wir jedoch verkündigen Christus, den Gekreuzigten. Den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, ob jetzt Juden oder Nichtjuden, erweist sich Christus als Gotteskraft und Gottesweisheit. Der Geist der Welt weiß mit Jesus, dem Messias, und weiß mit Christus, dem Sohn Gottes, nichts anzufangen. Gar nichts. Der Geist der Welt steht also dem Geist Gottes, wie sagt man so schön, diametral entgegen, genau entgegengesetzt. Wenn der Geist der Welt Ja sagt, sagt der Geist Gottes Nein. Wenn der Geist Gottes Ja sagt, sagt der Geist der Welt Nein. Es kommt nicht zusammen, auch wenn wir es versuchen. Wenn wir sie versöhnen wollen, es wird nicht funktionieren. Der eine schließt den anderen aus. Das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, lässt sich nur durch die Hilfe des Geistes Gottes verstehen und glauben. Das heißt, vertrauen. Nur mit Hilfe des Heiligen Geistes. Nur durch Gottes Geist ergibt die Erlösung von unseren Sünden für den Gläubigen einen Sinn, dass wir sagen, es ist doch eigentlich ganz logisch. Ich verstehe das, ich glaube das, das ist doch ganz einfach. Nein, ist es nicht. Für den Geist der Welt ist es nicht logisch. Wenn der Heilige Geist nicht hilft, dann bleibt diese Idee, diese Vorstellung der Sündenvergebung, dass einer abgeschlachtet wird, damit die anderen Sündenvergebung haben, blanker Unsinn. Nonsens. Das wird abgelehnt. Deshalb sollten wir uns vor Augen halten, dass es eher der Normalfall ist, wenn wir mit Menschen im Alltag in ein Glaubensgespräch kommen, dass es der Normalfall ist, dass Menschen ebenso reagieren, dass sie sagen, ich kann mit diesem Jesus, also auf jeden Fall das mit dem Kreuz und so weiter, nicht wirklich was anfangen. Wir haben ein paar gute Sachen gesagt, kein Thema, hohe Ethik, Bergpredigt, toll, was immer das ist, aber mit diesem Kreuzesopfer, mit diesem Sühnegedanken, nein. Wir sollten eher verstehen, dass es die Ausnahme ist, wenn wir mit jemandem reden, dann jemanden finden, der sagt, ja, ich vertraue auch Jesus. Genau wie du. Wir gehören da zusammen. Wir sind Geschwister. Das ist eher die Ausnahme und nicht der Normalfall. Wer ist also der Heilige Geist? Das ist immer wieder diese Frage. Und vielleicht bekommt man es am einfachsten auf den Punkt, wenn wir sagen, der Heilige Geist ist Gott in dir, Gott in mir. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der göttliche Tröster, wie er in der Bibel genannt wird. Der Tröster, den Jesus versprochen hat, seinen Jüngern auf die Erde zu schicken, nachdem er zum Vater in den Himmel, wie wir sagen, gegangen ist, wo immer dieser Himmel ist, den suche ich auch immer mit meinen Schülerinnen und Schülern, wo ist dieser Himmel, damit wir da auf die Spur kommen. Jesus hat sich verabschiedet und hat gesagt, seid nicht traurig, denn die waren alle sehr traurig, als Jesus sagte, ich verlasse euch, ich bin dann mal weg. Aber ich schicke euch den Tröster, der wird zu euch kommen und wird euch hinwegtrösten über meine Abwesenheit. Es ist der Geist des Vaters im Himmel. Es ist der Geist Jesu. Dieser Geist in dir und in mir, wo wir glauben können und das Vertrauen in Christi Erlösungswerk gefunden haben. Unser Problem mit Gott ist, glaube ich, sehr wesentlich, dass dieser Gott so unsichtbar ist. Wir können Gott nicht sehen. Und selbst die Bibel sagt, niemand hat Gott je gesehen. Hat jemand schon Gott gesehen? Nein. Wir können ihn nicht anfassen. Was hat das Volk Israel gemacht, als auf einmal der Mose nicht mehr zurückkam? Der läuft da den Berg hoch und ist 40 Tage weg. Keiner weiß, was mit dem ist. Sie lassen sich ein goldenes Kalb machen. Sie tanzen um dieses Kalb herum, dass sie sehen können, dass sie anfassen können. Ja, das ist natürlich. So was machen die Menschen. Und dann rufen sie diesem Kalb zu, du bist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Ja, meine Güte. Da kann man sich ja überlegen, dass Gott sauer ist, wenn sowas passiert. Dieser Gott, an den wir glauben, ist unsichtbar, wir können ihn nicht anfassen, wir können ihn nur erfahren, wir können ihn fühlen, wir können ihn erleben, wir können ihn spüren. Man kann sagen, wie ein Windhauch, so erklärt die Bibel das ja an einer Stelle. Gott ist wie ein Windhauch, den können wir nicht sehen. Aber es ist unzweifelbar diese Kraft des Windes da. Unzweifelbar. Er lässt in gewisser Weise Spuren zurück. unsichtbare Spuren. Aber wir können diese Spuren schon mit unseren Antennen, wenn wir die richtigen ausfahren, auffangen. Paulus gibt uns aber noch eine weitere Spur in unserem Text. Wir kennen wahrscheinlich die Geschichte mit den Spuren im Sand. Wer kennt sie? Brauche ich sie nicht mehr zu erzählen. Okay. Ich warte mal auf die Übersetzung. Denn die Leute im Jet haben diese Geschichte beim letzten Jet-Treffen von mir per Video gesehen und gehört. Der Reinhard Fendrich hat nämlich dazu Musik gemacht und gesprochen. Genau. Diese Spuren da im Sand. Sie sind ein Zeichen dafür, dass wir Gott zwar nicht sehen können, aber er hinterlässt Spuren. Es ist auf unserer Seite nur wichtig, dass wir es lernen, diese Spuren wahrzunehmen, achtsam zu sein. Wie heißt das so schön? Wir müssen entschleunigen in diesem Leben. Wir müssen auf die Bremse treten, uns nicht so in diese Hast und in diesen Stress versetzen lassen, sondern bewusst immer wieder mal Stopp sagen und Zeit nehmen, um unsere Seele nachkommen zu lassen und ein Gespür für die Anwesenheit Gottes zu bekommen. Leise werden, zuhören. Aufpassen, sensibel werden für Gottes Tun und Wirken in uns, um uns herum und durch uns in diese Welt. Er hinterlässt Spuren. Die Spur, die Paulus uns jetzt noch aufzeigt, nennt er der Sinn Christi oder der Geist Christi, aber der Sinn Christi erhebt das nochmal ein bisschen ab. Es heißt hier in der Neuen Genfer Übersetzung, wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Wir aber haben Christi Sinn, heißt es dann in der Luther-Übersetzung. Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Das heißt, ohne den Geist ist Christus nicht erkennbar. Wir brauchen den Heiligen Geist. Aber umgekehrt, ohne Christus gibt es auch keinen Heiligen Geist. Die zwei gehören zusammen. Die bekommt man nur im Doppelpack, nicht einzeln. Beim Haben des Geistes oder des Sinnes Jesu ist die Liebe Christi ganz zentral, um die es hier geht. Die Liebe ist ja das Entscheidende für das Handeln Jesu am Kreuz. Warum geht er da ans Kreuz? Aus Liebe zu seiner Schöpfung, aus Liebe zu den Menschen. Warum lässt der Vater das zu? Weil er so brutal ist? Weil er ein Sadist ist oder was? Natürlich nicht, sondern weil er diese Menschen liebt und für ihn scheinbar die einzige Lösung ist, dieses Problem aus der Welt zu schaffen, dass wir von ihm getrennt sind. Liebe ist das Motiv. Der Jesus, der aus Liebe stirbt, aus Liebe Vergebung erfleht für die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Das ist der Schlüssel für den Geist Gottes. Eine weitere Spur. Deshalb ist die Liebe die höchste Form, wie Gott sich offenbar und bemerkbar macht. Im Römerbrief schreibt Paulus, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Für die, die mehr Luther geprägt sind, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wir selber spüren diese Liebe Gottes, bekommen Anteil an ihr in unserem Leben durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Spüren wir diese Liebe? Werden wir Teil dieser Liebe? Und so ist auch die Liebe ein wichtiges Kennzeichen oder eine, sagen wir, Richtschnur zur Beurteilung, ob etwas das Wirken des Heiligen Geistes ist oder etwas anderes dahinter steckt. Denn wenn es das Wirken des Heiligen Geistes ist, dann sollten wir dahinter auch die Liebe Gottes erkennen. Und die Frage heißt dann, wovon lassen wir uns leiten und lenken? In unseren Gedanken, in dem, was wir tun. Wovon lasse ich mich in meinen Entscheidungen leiten und lenken? Ich möchte allerdings auch darauf hinweisen, wenn wir das weiter mal so durchdenken, dass diese Liebe Christi nicht bedeutet, alles am anderen gut zu finden. Liebe heißt nicht, dass ich dem anderen gegenüber alles durchgehen lasse, was der macht und treibt. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Wir drücken unsere Liebe nicht dadurch aus, dass wir unsere Kinder ohne Grenzen erziehen. Wir machen damit wahrscheinlich genau das Gegenteil. Nur damit wir das richtig verstehen. Liebe heißt nicht, dass wir dem anderen alles durchgehen lassen. Das kann nicht die wahre Liebe sein. Aber sehr wohl geht es um eine liebevolle Annahme des Menschen, so wie Gott den Menschen annimmt in seiner Liebe. Ob diese Liebe Christi in mir selber zum Zug kommt oder ob das meine Eigenliebe ist oder irgendetwas anderes, das können wir immer wieder selber überprüfen. Was ist eigentlich meine Motivlage, warum ich das sage, warum ich das tue? Wir können uns hier immer selber überprüfen. Leitet mich hier der Heilige Geist? Dann müsste die Liebe das Motiv sein. Und wenn es die Liebe eben nicht ist, dann erzählt bitte nicht, dass der Heilige Geist euch gesagt hat, dass ihr das und das tun sollt. Oder euch so und so entscheidet. Denn welcher der Geist Gottes treibt, schreibt Paulus im Römerbrief, die sind Gottes Kinder. Oder Neue Genfer Übersetzung, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Der Geist leitet uns, er führt uns. So, ich bin quasi am Ende meiner Predigt und ich lade euch ganz herzlich ein. Der Heilige Geist ist eigentlich weniger jemand, dem man theoretisch sich annähern sollte, sondern praktisch. Haben wir gerade eben gesagt. Erleben, spüren, fühlen. Ich lade euch ein, das zu tun, an diesem Pfingstfest und Feiertag ganz besonders den Geist Gottes sich zu öffnen. Wir haben schon Lieder gesungen, wo wir den Heiligen Geist einladen und wir werden das auch noch weiter tun. Warum drückt man diese Einladung aus? Weil man möchte, dass der Heilige Geist einen erfrischt, dass er ihn wieder neu erfüllt. Und das wollen wir jetzt im Anschluss auch tun, mit einigen Liedern und Gebeten. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Hatte ich das schon mal gesagt? Der Heilige Geist will gebeten sein. Er will eingeladen werden von dir und von mir. Er drängt sich nicht auf. Wir müssen keine Angst vor dem Heiligen Geist haben. Er macht nicht mit uns etwas, was wir nicht wollen. Das macht er nicht. Aber eins ist schon wichtig. Wenn wir den Heiligen Geist einladen, dann müssen wir einen anderen Geist ausladen. Denn beide passen nicht in unser Lebenshaus hinein. Wenn du Ja sagst zum Heiligen Geist, dann musst du Nein sagen zum Geist dieser Welt. Und wenn der Geist Gottes dann in uns ist, dann wollen wir mutig sein und seine Liebe leben und wollen ihn bekennen und sagen, Jesus ist Herr. Ist das was Gewaltiges? Aber ganz gewiss. Im Korintherbrief schreibt Paulus, nur der kann sagen, Jesus ist Herr, der den Heiligen Geist hat. 1. Korinther 12 nachzulesen. Jetzt wollen wir etwas praktischer werden.